Hallo und herzlich willkommen zum 636. NMAC Podcast, heute mit dem Thema Super Bomberman Collection. Mein Name ist Erik und um dieses bombastische Thema zu besprechen, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von Alex. Hi Alex.
Hallo Erik und an alle da draußen.
Ja, wie ich schon sagte, reden wir heute über eine Kollektion von 5 bzw. 7 Videospielen, die dem Bomberman-Franchise angehören. Bevor wir allerdings uns um diese Collection kümmern, möchte ich dich erst einmal fragen, wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Bomberman-Franchise an sich? Welche Spiele hast du denn so gespielt oder welche hast oder hältst du für besonders erwähnenswert?
Boah, das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sehr früh Bomberman gespielt. Mindestens auch einen der Super Nintendo-Teile, aber frag mich nicht, welchen. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Das ist so lange her, dass ich das gar nicht mehr so weiß, was das Bomberman war, das ich damals gespielt habe. Ich habe auch irgendwann mal den ersten Teil gespielt, das weiß ich. Der ja bei uns damals fürs NES gar nicht so in der Form rauskam. Wobei doch, der kam ja bei uns auf für NES nicht, der kam für andere Geräte, glaube ich, bei uns raus, aber für MSX und sowas ist der in Europa erschienen, das erste Bomberman auf alle Fälle. Ich kann sogar sein, dass ich auf irgendeinem anderen Gerät gespielt habe, ich habe keine Ahnung mehr, ich weiß nur, ich habe es gespielt. Ich kenne Bomberman. Ich würde sagen, erwähnenswert sind halt die, vor allem die Super Bomberman-Spiele, über die wir heute ja auch reden werden. Mhm. Aber meiner Meinung nach auch Bomberman 64. Das habe ich nämlich damals sehr gerne gespielt auf dem N64.
Ja, das war definitiv ein fantastischer Titel und auch tatsächlich mein Einstieg in das Franchise. Mir war Bomberman vorher tatsächlich gar kein Begriff gewesen, aber Bomberman 64 fand ich dann halt schon ziemlich cool, weil ich mochte auch diese Spielwelten, die man dann erkunden konnte, die waren ja dann deutlich weitläufiger als jetzt in den Super Bomberman-Teilen noch. Das waren ja auch keine richtigen Welten zum Erkunden, das waren ja eher so Spielplätze zum Bearbeiten sozusagen, relativ klein. Und erst danach bin ich dann tatsächlich darauf aufmerksam geworden, dass es ja auch auf dem Super Nintendo Bomberman-Spiele gab. Und da habe ich damals auf dem Flohmarkt noch Super Bomberman 2 gekauft, auch mit Packung und Anleitung. Eigentlich ist dieses Spiel super viel wert heutzutage. Problematisch ist da bei mir allerdings, dass meine Mutter mal irgendwas auf diese Packung draufgelegt hatte, was geklebt hat, und seitdem ist halt das Cover kaputt. Ja, und das ist super ärgerlich, weil so ist das Spiel halt dann weniger als die Hälfte noch wert. Und dann habe ich halt Bomberman eigentlich jahrelang aus den Augen verloren, habe dann auf der Wii als WiiWare-Spiel Bomberman Blast aber ziemlich viel gespielt und finde, das ist auch eines der besten Bomberman-Spiele. Und da würde ich mir auch irgendwann mal noch eine Neuauflage wünschen. Aber ansonsten habe ich relativ wenig Berührungspunkte mit dem Bomberman-Franchise gehabt. Es gab irgendwann mal ein Bomberman-Spiel, ich glaube, war es vielleicht Bomberman Hero oder so, das dann auch in der Virtual Console zur Verfügung stand. Das habe ich dann so ein bisschen gespielt.
Also Bomberman Hero war auch ein N64-Spiel.
Ganz genau.
Und ja, das war das zweite N64-Spiel.
Richtig. Und das habe ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen zumindest gespielt. Aber ansonsten kenne ich die Reihe jetzt eigentlich gar nicht so intensiv und habe jetzt erst durch die Super Bomberman Collection 7 dieser Spiele, beziehungsweise 6, das eine kannte ich ja schon, dann dadurch nochmal neu kennengelernt.
Ja. Also ich finde es, wie gesagt, es war ja so eine Überraschungsankündigung, kündigen die an, veröffentlichen das Ding direkt. Ich denke, sie haben hier auch die wichtigsten Bomberman-Spiele der alten Zeit, also der vor 3D-Grafikzeit ausgewählt. Die ersten beiden, logisch, die ersten beiden Bomberman halt einfach vom NES, Famicom, beziehungsweise Famicom und halt die Super Bomberman. Ich glaube, die meisten, gerade bei uns in Europa, werden Bomberman durch eines dieser Spiele, ich denke vor allem die Super Nintendo-Spiele, kennengelernt haben. Weil das sind, glaube ich, die geläufigsten. Es gab, also jetzt von denen, sagen wir mal, die damals schon gespielt haben, spätere Bomberman, wie Bomberman auf dem Game Boy oder auf dem DS und so weiter, kam natürlich dazu. Darf man alles nicht vergessen, das Bomberman ist ja eine sehr langlebige Reihe. Es gab ja auch mal einen Bomberman Kart zum Beispiel oder sowas. Also die Reihe hat ja sehr unterschiedliche Spiele auch gehabt. Ist auch bis 2010, ab 1990, sehr beständig mit Spielen ausgestattet worden. Also ich glaube, es gab ab 1990 bis 2010 nicht ein Jahr, in dem nicht mindestens ein Bomberman-Spiel erschienen ist. Also die haben wirklich jährlich irgendwas rausgehauen. Dann haben sie aber eine Pause von 7 Jahren gemacht, bis sie Super Bomberman R veröffentlicht hatten.
Ja, stimmt. Und da fällt mir auch tatsächlich direkt ein, ich habe natürlich noch mehr Bomberman-Spiele gespielt, wo du jetzt auch ein paar Titel erwähnt hättest. Also ich habe ja ein Spiel, das einfach nur Bomberman heißt, für den Nintendo DS. Das ist auf jeden Fall meiner Sammlung. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass ich das sehr viel gespielt habe. Dann gab es ja auf dem TurboGrafx, respektive der PC-Engine, auch noch Bomberman 93 und 94, die ich dann in der Virtual Console noch ein bisschen gespielt habe. Und halt Super Bomberman R war ja damals auch ein Launch Titel für die Switch und da kam ja irgendwann auch noch ein zweiter Teil zu raus, den ich auch in meiner Sammlung inzwischen habe. Den habe ich auch erst gar nicht vor so langer Zeit gekauft, ich glaube erst vor einem halben Jahr oder so, weil ich dann irgendwann mal günstig nachgeworfen bekommen habe und dann habe ich gesagt, komm, für die Sammlung holst du das nach, aber leider noch nicht gespielt. Hätte ich jetzt allerdings, nachdem ich die Super Bomberman Collection rauf und runter gespielt habe, echt Bock zu.
Ja, verstehe ich. Also ja, genau, Super Bomberman A und Super Bomberman A2 kam 2023, meine ich. Dazwischen kamen noch 3 andere Bomberman-Spiele tatsächlich. Bomber Girl. Nur in Japan, das ist ein Multiplayer Online, also MOBA. Es ist ein MOBA. Aber nur in Japan. Dann gab es Super Bomberman A Online. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns erschienen ist, ob das auch so ein Japan-Ding war, weil da haben sie halt die Online-Funktion, also das Online-Ding. Nee, es gab bei uns aber auch das Online-Ding. Das war, ich habe es gespielt, es war ähnlich aufgebaut wie die ganzen 99 Dinger von Nintendo, so Tetris 99, Super Mario Bros. 35 und der ganze Kram. Du hast da verschiedene Arenen gehabt, ich glaube, so, die nebeneinander waren. Du warst in einer Arena und hast da gebombt und dann irgendwann, wenn die Zeit rum war, sind die einige Arenen weggefallen. Du musst schnell durch die Verbindungsgänge in eine andere rennen. Wenn du in einer drin warst, hast du überlebt. Und es ging halt darum, dass wer am Ende übrig bleibt. War eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt bei Super Bomberman A Online war oder ob das Teil von Super Bomberman A2 sogar tatsächlich ist, der Online-Modus. Nee, ich glaube, es war Super Bomberman A Online und es könnte sein, dass sie es in A2 integriert haben. Frag mich nicht mehr, ich weiß es gerade nicht mehr.
Also ich habe auf jeden Fall gerade die Konami-Website dazu offen. Also dieses Super Bomberman R Online selbst, also läuft auch nicht mehr. Da hat der Service mittlerweile geendet.
Genau, das haben sie eingestellt.
Genau, also keine Ahnung, was das jetzt für den Online-Support von Super Bomberman R2 zum Beispiel jetzt bedeutet.
Ich glaube, die haben den Service hiervon eingestellt, bevor oder ziemlich zeitgleich zum Veröffentlichen von R2.
Ah, okay.
Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ja.
Gut, aber ich würde mal sagen, gehen wir doch dann am besten mal auf die Collection ein. Das ist auch der Grund, warum unsere Zuhörer heute überhaupt eingeschaltet haben, vermute ich mal. Ja, also es war eine, wie du schon sagtest, eine sehr überraschende Ankündigung. Und ich meine, wir müssen ja erst einmal sagen, wir sprechen hier von Konami, einem Videospielunternehmen, das sich jahrelang irgendwie gewehrt hat, überhaupt noch Videospiele zu veröffentlichen oder viel da rein zu investieren. Das fing ja erst wieder so nach Corona an, dass die wieder verstärkt im Videospielsektor Präsenz gezeigt haben und dann natürlich einige Kollektionen dann auch herausgebracht haben, zu Castlevania zum Beispiel. In Japan haben sie jetzt auch eine Kollektion zu der Ganbare Goemon-Reihe angekündigt, die, glaube ich, auch schon erhältlich ist in digitaler Form. Kommt hierzulande nicht raus und da rechne ich auch ehrlich gesagt nicht, dass die hier noch erscheinen wird. Und eben zu der Super Bomberman Collection, die jetzt digital erhältlich ist und physisch, ich glaube, im August ungefähr erscheinen wird.
Ja, ich habe auch August im Kopf.
Genau, also ein
physischer man muss Fall. Ja sagen, dass Konami hat den Ruf, dass sie sehr lange weg waren. Sie haben immer Spiele produziert, allerdings nicht das, was wir, sagen wir mal, als die... Es waren nicht die großen Sachen wie ein Silent Hill oder ein Castlevania oder sowas von ihnen. Sie haben sehr stark für... Spielhallen und diese typischen Japan Game Center Entwickler, also Dance Dance Revolution gab's von denen weiterhin Ableger, Quiz Academy und solche Sachen halt.
Ja, und die ganzen Pachinko-Automaten nicht zu vergessen.
Ganz genau, die auch. Und es hat sich dann langsam bei ihnen wieder gewandelt, du hast recht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt echt überfragt, wann das angefangen hat. Man muss ja sagen, es muss bei denen ja ganz stark zwischen Arcade und normalen Konsolenmarkt trennen. Aber du kannst schon so recht haben. Ich glaube, die ersten Collections kamen, die Anniversary Collection von Castlevania, die ist 2019 erschienen.
Ja.
Und da ist auch die von Contra erschienen. Also noch vor der Pandemie hat das mit den Collections angefangen.
Ja, ich glaube so richtig, wo ich es zum ersten Mal wieder wahrgenommen habe, war, als sie, ist glaube ich noch gar nicht so lange her, wo sie dann eben die das Remake so von Silent Hill 2 und eben Silent Hill F so angekündigt haben. Da hat man dann gemerkt, okay, Konami ist wieder da, dann gab es dann noch das Metal Gear Solid Delta, also das Remake von Snake Eater.
Ja.
Und so weiter und so fort. Es kommt jetzt auch schon wieder ein neues Silent Hill demnächst, was auch wieder nicht in Silent Hill spielt, sondern woanders. Also sie sind wieder da, sie machen wieder Spiele und ich hoffe auch, dass sie dann nicht nur Collections jetzt rausbringen. Also finde ich sowieso gut, diese Spiele wieder verfügbar zu machen auf einer modernen Plattform und dass man auch eine Möglichkeit vielleicht findet, die auch in Zukunft dann über Online-Shops auch weiterhin zur Verfügung stellen zu können, damit die nicht irgendwie wieder in der Versenkung verschwinden. Aber ich würde mich auch über Neuentwicklung, gern auch über neues Bomberman sehr freuen.
Ja. Wobei, man muss sagen, neues Metal, also neues Silent Hill, Townfall meintest du, gell?
Genau.
Und neues Castlevania, dürfen wir auch nicht vergessen. Castlevania
Richtig.
Belmont's Curse kommt ja auch.
Ganz genau.
Ja. Und dieses Darwin's Paradox, was ja eine komplett neue Marke ist im Plattform-Genre von ihnen. Ja, gut, da ist ein anderes Studio dran, aber sie publishen. Also ja, sie sind zurück, aber diese, wie gesagt, diese Collections sind bei ihnen ja jetzt schon eine Weile, sage ich mal, wieder da. Und ja, nach Castlevania, Contra, Metal Gear hatten sie ja auch Collection, jetzt kommt die zweite Collection von Metal Gear ja schon raus. Bietet sich Bomberman als Marke eigentlich auch an, auch wenn Bomberman ursprünglich ja nicht zwingend eine Konami-Marke war. Das war ja ursprünglich Hudson Soft alleine. Die haben ja die Spiele alleine gepublished anfangs in Japan.
Ganz genau, und Hudson Soft wurde ja dann stückweise von Konami übernommen. Das war ja auch eine Aktiengesellschaft. Irgendwann hatte dann auch Konami mehr als die Hälfte der Aktien im Besitz und hat dann irgendwann auch angekündigt, das muss Anfang der 2010er Jahre gewesen sein, dass sie dann Hudson Soft auch komplett übernehmen werden. Und seitdem haben sie dann halt auch die Lizenz für Bomberman.
Ganz genau. Das muss man halt dazu sagen, dass das so ist. Warum sie im Grunde das Ganze gehört. Es war 2012 übrigens, als sie übernommen wurden.
Genau.
Also Hudson.
Kommt zeitlich hin.
Gut, ich würde aber sagen, wir reden jetzt mal über die Spiele, also über die Collection selbst. Weil ist ja das Ganze drumherum ist zwar interessant, aber wir wollen ja über die Spiele reden, oder?
Ganz genau. Und ich würde sagen, wir
Ja.
legen unseren Fokus auch erstmal auf die Super Bomberman-Spiele an sich. Die erschienen nämlich zwischen 1993 und 1997 wirklich im Jahrestakt für das Super Nintendo Entertainment System beziehungsweise das Super Famicom. Wobei man halt sagen muss, dass der vierte und fünfte Teil, weil die sind ja erst 96 und 97 erschienen, die sind dann Japan exklusiv geblieben, weil man hat sich dann vermutlich hier im Westen gedacht, okay, wir konzentrieren uns hier nur noch auf das N64 und entwickeln das für den heimischen Markt. Finde ich immer sehr schade, wenn sowas gemacht wird, kommt heutzutage sicherlich seltener vor, als es damals der Fall war. Damals haben wir ja viele Spiele überhaupt nicht mehr bekommen. Ja, deswegen sind Super Bomberman 4 und Super Bomberman 5 eben zwei Spiele, die wir mit dieser Kollektion erstmals also ganz offiziell in Europa, kaufen können. Vorher ging das ja halt nur über den Import.
Genau. Ja, man muss dazu sagen, dass das erste Super Bomberman tatsächlich das erste Spiel in Europa war, das auch wirklich den Namen Bomberman getragen hat. Weiß nicht, ob du das weißt.
Ja, die hatten
Davor
vorher,
hieß.
ich hatte irgendwas mit Dyna Bomber oder irgendwie sowas im Kopf.
Dyna Blaster.
Dyna Blast, genau.
Dyna Blaster.
Blaster,
Ja,
okay.
gibt sogar tatsächlich ein relativ neues Spiel, das diesen Titel trägt für die Switch. Das ist 2023 erschienen. Ist von irgendeinem anderen. Ich habe keine Ahnung, wer da dafür zuständig war. Das ist, wenn man so will, vom Spielprinzip ist das Bomberman, nur halt nicht mit der Bomberman-Lizenz. Keiner, wenn er die Lizenz an diesem Namen hat. Aber das war halt so der Name, der damals benutzt wurde. Witzig finde ich halt auch, dass der Name des ersten Bomberman in Europa Eric and the Floaters war.
Ja, cool, da hat man meinen Namen einfach verwendet, um so ein Spiel zu... Ich müsste dafür eigentlich irgendeine Lizenz kassieren, glaube ich, so nachträglich.
Ja, eigentlich schon, gell?
Ja, ich meine, ich war 1983, war ich noch nicht geboren, aber das kann man ja bestimmt rückwirkend geltend machen oder so.
Bestimmt, bestimmt. Aber, ich wüsste gerne, wer auf diesen Namen damals gekommen ist.
Ja, das frage ich mich auch gerade.
Ja, du müsstest dir mal das... Also, alle da draußen, schaut euch mal das Cover von Eric and the Floaters an. Das sieht aus, wie als ob das ein Indiana-Jones-Spiel oder so, sowas in der Art wie Indiana-Jones wäre. Als ob da so ein Abenteuer rein Labyrinth geht.
Ja, aber wirklich.
Das ist schon, ja. fand ich sehr amüsant.
Ja, aber man muss ja sowieso sagen, diese ganzen Cover, die wir hier damals auch in Europa bekommen haben, die sind ja schon sehr anders wie das originale japanische Cover. Man hat das ja irgendwie versucht, dann in einen westlichen Kulturraum zu übertragen. Und das ging ja manchmal aber in eine ganz andere Richtung.
Ja, ganz genau. Das ist, dem musst du immer an Kirby denken, der auf den Covern in Japan, Europa, USA einen anderen Blick drauf hat.
Ja, genau. Der guckt ja im Original eigentlich... im Original guckt er, glaube ich, ein bisschen böser als im Westen, ne? Oder?
Ich weiß gar nicht mehr, wie rum das war. Es kann auch sein, dass er im Westen böser guckt, weil er härter wirken soll. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie es war.
Ja, ich habe mir übrigens jetzt gerade mal Screenshots von Eric and the Floaters angesehen, von der MSX-Version. Also auch das Charaktermodell selbst sieht nicht aus wie Bomberman, sondern wirklich wie so ein Indiana Jones für Arme, ne? Also die haben tatsächlich so ein kleines Männchen mit einem Cowboy-Hut da reingesetzt.
Es wurde damals noch oft gemacht, dass Spiele für den Markt angepasst wurden tatsächlich. Im Charaktermodell, in der Farbgebung oder sonst irgendwas. Ja, weil der Lizenznehmer, der das veröffentlicht hat in dem jeweiligen Land, halt was Eigenes draus gemacht hat. Deswegen denke ich, ist auch der Name Dyna Blaster von nicht Teil dieser Lizenz von Bomberman, sondern kann anderweitig genutzt werden.
Ja, macht Sinn.
Weil der wahrscheinlich halt eh nur in Europa und Australien damals benutzt wurde.
Genau. Ja. Ich würde mal sagen, reden wir mal über das Gameplay von den Spielen, weil ich finde, über die Story irgendwie ein paar Worte zu sagen, macht keinen Sinn, weil die Story ist eigentlich so banal und es taucht irgendwie wieder ein Wissenschaftler auf oder feindliche Bomber, die irgendwie den Bomberman-Planeten erobern wollen, was weiß ich, interessiert eigentlich überhaupt keinen. Oder wie stehst du dazu?
Nö, wir kriegen irgendeinen Grund, weswegen wir in einem Labyrinth Bomben legen.
Ja, genau. Aus Gründen legen wir Bomben. Also, ja. Aus Gründen eine Bomberlegerkarriere hinzulegen. Ja, keine Ahnung, ob das heute so gut käme, aber so war das halt damals. Und ja, wir müssen halt in verschiedenen Levels, wie du das schon sagtest, halt Bomben legen. Und die Levels selbst, die bestehen aus festen, das heißt permanenten Elementen, als auch so... ja, brüchigen Blöcken oder Alternativen. Manchmal gibt's dann auch Pflanzen, die dann in die Luft gejagt werden müssen, warum auch immer. Und man kämpft sich da halt durch. Und im ersten Teil ist es zum Beispiel so, also in Super Bomberman von 1993, dass wir dann alle Gegner besiegen müssen. Und dann kann man eine Tür, beziehungsweise ein Portal, ist es ja eher gesagt, durchreiten, das allerdings unter irgendeinem dieser zerstörbaren Elemente sich befindet. Man muss es erst aufdecken. Ja, und da können wir vielleicht einen ganz kurzen Exkurs auch zu den beiden vorherigen Spielen schlagen, die ja auch, also Bomberman und Bomberman 2, die ja auch Teil dieser Kollektion sind. Da fand ich, war das Ganze noch ein bisschen ermüdender, weil da waren die Levels gerade im ersten Teil noch deutlich größer und das hat teilweise ewig gedauert, bis man den Ausgang aus dem Level dann gefunden hat.
Ja, das stimmt, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das war im ursprünglichen Famicom NES-Spiel, das im Bonusbereich dabei ist, das ist schon sehr, wie soll ich ausdrücken, schleppend manchmal, da den Ausgang zu finden.
Ja, vor allem, bedenkt, da sind dann vielleicht, sagen wir mal, 60, 70 Elemente, die in die Luft gejagt werden können. Und wenn ihr dann tatsächlich erst nach dem 70. Element dann die Tür findet, wo ihr durch müsst, dann macht ihr eine Minute lang nichts anderes, als dann eben diesen Ausgang zu suchen, obwohl ihr schon alle Gegner besiegt habt. Weil das muss man ja machen, auch noch in Super Bomberman und auch den nachfolgenden Titeln, dass man halt alle Gegner in einem Level erstmal besiegt haben muss und erst dann kann man durch die Tür gehen.
Ja, ganz genau. Das heißt, wenn man die Tür schon vorher aufgedeckt hat, funktioniert es halt nicht, da durchzugehen.
Genau. Und man sollte dann auch tunlichst vermeiden, irgendwie vor der Tür eine Bombe zu legen, um die auf diese Art und Weise zu öffnen, weil dann kommen eigentlich drei weitere Gegner raus und die muss man dann auch noch besiegen.
Ja. Und die sind teilweise sogar etwas stärker als die anderen, als die normalen Gegner.
Ja. Aber eigentlich eine interessante Idee, um auf das eigentliche Spielziel dann wieder hinzuleiten und keinen Quatsch zu machen.
Ja. Mein, es ist ein sehr simples Spielprinzip. Lauf in einem kleinen Labyrinth rum, was ja nicht mehr labyrinthig ist. Das ist ja eigentlich nur ein Feld, je nach Spiel ein bisschen abwechslungsreicher. Im ursprünglichen Super Bomberman ist ja, also im Super Bomberman im ersten, sind es ja immer quadratische Level.
Mhm.
Und da läufst du halt lang, hast Blöcke, die du nicht zerstören kannst, die halt ein bisschen anders platziert sind. Und du hast Blöcke, die du zerstören kannst und du musst halt dir den Weg freisprengen, um zu den Gegnern zu kommen.
Ja.
Mehr ist es ja im Endeffekt nicht.
Nee, ich muss halt sagen,
das ist ja super simpel.
Ja, eben. Aber ich finde es halt gut, dass sie bei Super Bomberman das halt auch erkannt haben, was in den Vorgängern nicht so gut funktioniert hat. Dass man dieses ganze Level ein bisschen kleiner fasst, damit es halt auch nicht so lange dauert, bis man das Portal findet. Und viele Blöcke zerstört man schon im Vorbeigehen, weil man muss sich ja auch den Weg zu den Gegnern erst einmal freibomben. Und das funktioniert wirklich recht flott. Und du findest ja dann unter diesen zerstörbaren Elementen ja gelegentlich, also das kommt nicht sehr häufig vor, aber dadurch, dass die Levels ja so kurz sind, hast du halt einen regelmäßigen Takt, wo du dann eben ein neues Power-Up findest. Also dass du dann zum Beispiel eine Bombe mehr legen kannst, dass die Bomben einen größeren Explosionsradius haben, dass du dich vielleicht schneller bewegst und so weiter und so fort. Und das macht das Ganze dann auch natürlich ein bisschen schneller, weil wenn du direkt an zwei Stellen eine Bombe legen kannst, die ja dann auch erst einmal nach, weiß ich nicht, 4-5 Sekunden oder so dann explodieren, dann hast du da auf jeden Fall einen wesentlich besseren Spielfluss als ganz am Anfang, wo du ja recht wehrlos bist.
Genau. Und wenn du dann zum Beispiel auch noch der Radius der Bombe, wie weit die Explosion geht, oder wenn du auch noch selbst zünden kannst, gibt's ja auch.
Ja, Fernzündebomben.
Oder sie kicken kannst.
Ja.
Ne? Ja. Also da gibt's einige Möglichkeiten, die durch die man halt wirklich stärker wird.
Ja, zum Beispiel auch diese Stachelbomben, die schießen halt dann die komplette Reihe durch, bis die auf ein festes Element treffen, was eben nicht zerstört werden kann. Weil da sollte man dann auch schon in Deckung gehen. Aber ist halt super, weil es geht dadurch eben wesentlich flotter. Aber ich muss halt sagen, diese Fernzündebomben, die mag ich tatsächlich am liebsten, weil die gerade ja auch bei den Bosskämpfen, die dann auch alle paar Levels auftauchen, wirklich hilfreich sind, weil du halt Bossgegner damit halt gezielt eine Richtung lenken kannst, die dann da reinlaufen, da musst du halt im richtigen Moment nur abdrücken, weil sonst sind die schon ziemlich clever, die Gegner, um eben nicht in diesen Explosionsradius reinzulaufen.
Ja, ganz genau. Das ist halt schon, es ist ohne diese automatische Bombe, ist es schon, sagen wir, schwieriger, die Gegner zu besiegen, als jetzt mit denen, also die Bosse meine ich jetzt natürlich. Aber genau dafür sind diese Power-Ups da und man muss halt aufpassen, weil wenn man die Power-Ups, also wenn man Schaden erleidet, dann verliert man ja die Power-Ups wieder.
Ja.
Und das will man natürlich vermeiden. Ja.
Genau, also das Spiel verlangt schon von einem, dass
man besser spielt. Natürlich auch ein Leben, also das natürlich kommt natürlich noch dazu.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, genau.
Ja, und das Gameplay an sich, das ändert sich ja über die Spiele eigentlich nur marginal. Wenn wir uns jetzt mal Super Bomberman 2 anschauen, da hat man sich dann wieder dafür entschieden, dass man so scrollbare Levels hat, wie man das ja auch schon beim ersten Bomberman hatte, die aber ein bisschen anders gestaltet sind. Also man hat eher so eine andere Level-Architektur. Es sind nicht immer diese quadratischen Arenen, sage ich jetzt schon fast. Über Arenen werden wir nachher noch sprechen. Aber halt nicht diese statischen, quadratischen Räume, die man halt leer bomben muss, sondern es sind dann halt irgendwelche Wege, die dann auch mal hoch oder zur Seite gehen. Und es kommt halt dazu, dass man nicht nur alle Gegner auf dem Feld besiegen muss, sondern es gibt dann auch noch Schalter, die man in jedem Level halt, ja, ich will jetzt nicht sagen wegbomben, aber mit einer Explosion halt auslösen muss, damit sich eine Tür, die sich diesmal wirklich an einer festen Stelle befindet, öffnen kann und man hindurchgehen kann.
Genau, ja. Da gibt es so die Varianz, die die Teile manchmal haben. Wenn ich meine, der dritte Teil kehrt wieder ein bisschen zum klassischeren zurück.
Ja,
Der
genau.
ist dann nicht mehr. Ja.
Genau, die sind dann halt auch wieder so quadratisch gestaltet. Und es gibt aber trotzdem eine feste Position in der Spielwelt. Das ist ja irgendwie so ein Portal, das auf so einem Podest dann aktiviert wird, das dann aktiv wird, sobald man alle Gegner besiegt hat. Ich glaube, die Neuerung im dritten Teil ist, dass sich die Levels dann aber auch schon mal aus zwei Räumen zusammensetzen können. Also sprich, man öffnet erst einmal eine Tür in einem Level, geht hindurch und ist dann halt im selben Level nochmal, um eben das Portal zu öffnen, muss also auf zwei Gebieten alle Gegner halt aus dem Weg räumen. Und was auch dazu gekommen ist, sind ja so Ausgänge manchmal an den Levelseiten, entweder oben oder zur Seite. Und dann geht das ähnlich wie in Pac-Man, wenn man rechts rausgeht, kommt man dann links wieder rein. Ja, das gilt dann natürlich auch für die Gegner. Das kommt nur in einer Handvoll Leveln auch tatsächlich vor. Ist aber auf jeden Fall ein cooles Feature und ich finde das halt toll, dass sie so kleine Feinheiten eingearbeitet haben, um diese Spiele voneinander auch nochmal so etwas voneinander zu differenzieren.
Ja. Beim dritten Teil ist auch noch eine Neuerung, Louis. Diese känguruartigen Tiere, auf denen man reiten kann.
Ja, genau. Finde ich auch ganz lustig, dass sie sich sowas noch überlegt haben.
Ja. Ich meine, die kommen danach auch in jedem Teil vor. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, in Bomberman, Superman 4 und 5 müssen, sind die da auch drin?
Die
Ich
sind da
weiß es
auch
gerade
drin.
gar
Da
nicht.
kommen dann auch noch ein
Sind
paar
auch drin.
Abwandlungen drin. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wann welches Reittier dazugekommen ist, aber man reitet dann unter anderem auch noch mal auf so eine Art Echse oder ich glaube irgendein anderes Tier auf so einem Pogo-Stock, was dann rumhüpft oder sowas. Auch ganz
Ja,
lustig
genau.
gemacht.
Ich glaub, das sind alles Louis, nur halt in verschiedenen Farben. Wodurch sie anders wirken, komplett natürlich. Aber ich glaube, das sind alle, sollen alles verschiedene Arten Louis sein. Also Louis heißen diese Tiere.
Ja.
Ja. Genau. Nee, aber es ist sehr cool, weil sie halt immer, obwohl das Grundprinzip dieser Spiele beibehalten wurde, haben sie immer wie, ja, kleinere Neuerungen einfach hinzugefügt, die dafür sorgen, dass immer irgendwie trotzdem Abwechslung da ist.
Ja, definitiv. Und was ich halt auch cool finde, ist zum Beispiel bei Super Bomberman 5, also dem letzten Teil, der dann 97, also wo das Nintendo 64 längst auf dem Markt war, erschienen ist. Da ist es halt so, wenn du ein Level abschließt, dann taucht nicht nur ein Portal auf, sondern auch mehrere Portale. Also nicht immer, aber sehr häufig. Und je nachdem, durch welches Portal du gehst, kommst du eben in ein anderes Level. Das heißt, du siehst dann beim Durchspielen auch nicht jedes Level von dem Spiel, wie du es bei den ersten vier Teilen hattest. Weil die ersten vier Teile, da musst du ja wirklich jedes Level durchgehen. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind. Irgendwie so im Größenraum zwischen, ich sag mal, zwischen 35 und 50 immer ungefähr. Ja, die sind auch nicht besonders lang eigentlich, die Levels. Also du hast, glaube ich, in jedem Level immer 3 Minuten Zeit. Das ist relativ statisch. Aber du brauchst halt meistens so 1 bis 2 Minuten, bis du ein Level durch hast. Ne? Und je nachdem, wie gut du dich halt anstellst und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Spiele sind auch relativ schnell durchgespielt. Der fünfte aber halt umso schneller, weil du ja nicht alle Levels sehen wirst. Du nimmst halt einfach eine andere Route durch das Spiel.
Ja, ganz genau.
Na.
Dadurch spielt es sich wieder ein bisschen anders, weil, wie man es heutzutage so schön sagt, es gibt ja Wiederspielwert.
Eben, genau. Also ich habe jetzt auch jeden Teil durchgespielt und den fünften Teil jetzt auch dreimal und ich habe die Hälfte der Levels überhaupt noch nicht gesehen. Also vielleicht ist es auch, man könnte jetzt auch eine böse Zunge ansetzen und sagen, das ist ja schon irgendwie spielzeitstreckend und ein bisschen stimmt es ja auch, weil ich finde es halt zum Beispiel schade, weil wenn du einmal dich entschieden hast, wo du auf der Spielkarte halt anfangen willst, ich meine, klar, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, fängst du halt mit Level 1 minus 1 an, also Welt 1, Level 1 und bahnst dir dann halt so langsam den Weg durch. Du könntest aber auch theoretisch, sobald du ein Level freigeschaltet hast, auch in einem späteren Level dann halt starten und nimmst dann eben eine andere Route, je nachdem, welches Portal du dann halt nimmst. Die werden dann auch tatsächlich, wenn du es nochmal durchspielst, auch farblich anders markiert, weil der fünfte Teil ist auch der einzige Teil der Reihe, der damals wohl über einen batteriegestützten Speicher hatte. Also du legst da auch tatsächlich ein Safe-Game an, weil sonst hast du ja immer mit Passwörtern gearbeitet, um in irgendein Level zu kommen. Ja. Und so siehst du dann zwar auf dieser Übersichtskarte, welche Levels du schon erledigt hast. Du kannst dann allerdings nicht gezielt mehr, wenn ich das richtig gesehen habe, aus einem Level rausgehen und sagen, hey, du willst jetzt doch irgendwie ein anderes Level gehen, eine andere Route einschlagen. Also das geht leider nicht. Also das fehlt mir halt so ein bisschen bei dem Spiel.
Ja, das stimmt. Das wäre halt so eine schöne Sache, die heute bestimmt drinnen wäre und spätestens beim sogenannten New Game Plus dann drinnen wäre.
Ja.
Aber das war halt damals noch was anderes. Man muss halt auch sagen, so gesehen spielt man das Spiel ja relativ schnell durch.
Ja.
Also ein Durchgang. Und ich denke, damals waren viele sogar super glücklich, dass sie das Spiel jetzt mehrmals durchspielen können.
Kann ich mir auch vorstellen.
Zu Super Nintendo Zeit. Ich meine, es war es ja schon 97, wir hatten schon sowas wie einen Final Fantasy 7 dann auch bekommen und wir kannten natürlich auch die anderen Final Fantasies und so weiter. Aber trotzdem glaube ich, dass gerade bei einem, für einen Bomberman, also für so eine Art Spiel, diese Art des Wiederspielwerts dann doch nochmal was Besonderes war.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Weil das ist halt auch ein Spiel, das spielst du einfach mal zwischendurch, wenn du jetzt sagst, hey, du hast ein Stündchen Zeit, weiß nicht, was du machen willst, hast jetzt keine Lust, irgendwie großen Rollenspiel anzufangen, wo du weißt, okay, das geht 100 Stunden lang, bis ich am Ende bin, oder auch wenn du, selbst wenn du in diesem Spiel sehr weit bist, aber dann gibt es da Zwischensequenzen noch und nöcher, da weißt du auch nicht, wie lang die sind, und bist ein bisschen unter Zeitdruck, und dann spielst du halt einfach mal Super Bomberman 5 durch in der Zeit, ja. Und erlebst dann vielleicht 2, 3 neue Levels, aber hast dann was Neues erlebt.
Ganz genau. Und das ist halt so eine coole Sache dann eigentlich.
Ja. Und was ich auch toll finde, ist, du kannst ja diesen Story-Modus, nenne ich ihn jetzt einfach mal, du kannst ihn ja auch zu zweit durchspielen. Also wenn du einen Freund griffbereit hast, dann schnappst du den ab aufs Sofa und dann spielt man halt das ganze Spiel eben mal schnell gemeinsam durch. Und das ist eine super tolle Erfahrung, die habe ich damals schon in den frühen 2000ern gemacht, wo ich mir das Spiel, also Super Bomberman 2 auf dem Flohmarkt gekauft habe, habe ich das damals mit einem Schulfreund da nach der Schule bestimmt auch sehr häufig sehr viel gespielt. Ich glaube damals niemals durch, kann ich gleich auch sagen, warum das so ist, aber ist auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung gewesen.
Ja. Ich finde es auch sehr schön, dass man die Bomberman-Spiele einfach zu zweit spielen kann, dann in der normalen Kampagnenmodus. Bietet sich aber Bomberman an, ist ja eher auch ein Multiplayer-Spiel, muss man ja auch dazu sagen. Die Bomberman-Spiele haben schon immer mehr Spieler-Modi gehabt und immer auch mehr Spieler angezogen. Ich meine, es gab ja auch Ableger, die rein auf mehr Spieler ausgelegt waren, auf geht zusammen in die Arena und bombt euch kaputt und so weiter. Das ist halt oft auch eine Gaudi, kann das dann werden. Mhm. Also wirklich Spaß machen. Und deswegen hat ja auch jedes dieser Spiele den Gefechtsmodus mit dabei, in dem dann 2 bis 5 Spieler, je nach Teil auch nur 2 bis 4, das hängt immer vom Teil ab, im Endeffekt in den Arenen gegeneinander spielen können.
Ja, ganz genau. Und dann kann man halt auch einstellen, welche Gegner jetzt Computergegner sind, welchen Charakter dann eben menschliche Spieler übernehmen. Es gibt dann auch, je nachdem, auch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie stark die Gegner sind, wie viele Items droppen und so weiter. Also das kann schon wahnsinnig viel Spaß machen. Also ich habe das damals auch sehr gerne, sehr, sehr lang dann auch gespielt.
Ja, und mit den ganzen Power-Ups und den Reizchen, je nach Teil und so, bietet es halt auch viel Abwechslung, diese Mehrspieler, wo die jetzt in der Collection, wenn man halt wirklich 5 Bomberman-Spiele hat, also Super Bomberman-Spiele hat, die halt auch sehr unterschiedlich dann in der Hinsicht sind, was sie denn zum Beispiel für Power-Ups oder halt diese Reittiere haben, die ja nicht jeder hat. Im grundsätzlichen Modus Gefecht sind sie natürlich sehr ähnlich alle, muss man ja sagen. Wobei sie alle auch nochmal ihre eigenen Eigenheiten haben.
Mhm, an welche denkst du da?
Ja, zum Beispiel die Louis, die es erst ab Teil 3 gibt. Die gab es ja vorher auch nicht, die wir dann auch im Multiplayer-Modus verfügbar waren. Mhm. Oder halt unterschiedliche Power-Ups, die jetzt nicht in jedem Teil drin sind.
Ja.
Also in irgendeinem Teil ist ein Cosplay-Power-Up drin, durch den man sich dann in andere Figuren verwandelt. Aber frag mich nicht mehr in welchem, ich glaube im vierten.
Genau. Und was mir noch einfällt bei diesen Arenen, ich glaube, das war auch direkt entweder im ersten oder im zweiten Teil, gibt es auch eine Arena mit Eisboden und da schlittert man auch tatsächlich ein bisschen drüber. Und das macht dann auch nochmal so ein anderes Spielgefühl so ein bisschen, weil man muss ja dann auch bedenken, dass man da dann ausrutschen kann und der Charakter vielleicht etwas schwerfälliger zu bewegen ist. Also wenn man schneller aus einem Bombenradius schnell raus will, bevor die Bombe eben hochgeht.
Genau, ja, stimmt. Auch noch eine Besonderheit, die, glaube ich, im zweiten Teil eingeführt wurde, ich weiß nicht, ob die in allen Teilen drin ist, der goldene Bomber. Da wird dann der, der die letzte Runde gewonnen hat, wird zum goldenen Bomber. Der erkennt man dann daran, dass er golden ist. Dadurch weiß jeder, der hat letzte Runde gewonnen, dem mache ich Platz.
Sehr schön.
Das ist einfach im zweiten Teil eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, ob der dritte, vierte und fünfte das auch haben, aber das ist halt immer so diese witzigen kleinen Sachen. Und man kann natürlich je nach Teil auch die Regeln im Gefechtsmodus so ein bisschen anpassen.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel so einen Tag-Team-Modus, wo man dann so 2 gegen 2 kämpft zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel. Und halt teilweise sehr unterschiedliche Arenen, wie du schon gesagt hast, mit dem Eis. Es gibt Arenen, auf denen Fließbänder laufen und so weiter und so fort. Also das ist halt einfach sehr abwechslungsreich, was man da für Möglichkeiten dann noch hat.
Ja, definitiv. Das Einzige, was ich jetzt hierbei schade finde, ist, zumindest jetzt in der Super Bomberman Collection, dass man es nicht ermöglicht hat, dass man diese Mehrspieler-Modi online spielen kann. Also die kann man leider nur rein offline und lokal dann eben spielen.
Ja, das ist, stimmt. Es gibt keinerlei Online-Funktionen in diesem Spiel, was ich auch sehr schade finde. Einmal hier und dann gibt es ja auch noch den Boss-Rush-Modus.
Mhm.
In jedem der Teile und da kann man dann die Bosse nacheinander durchgehen. In Easy, Normal und Nightmare, also Albtraum. Finde ich eine coole Sache, weil einfach die Bosse nacheinander spielen und mit halt fortlaufen mit den Leben, die man halt hat. Aber auch da, es gibt zwar eine Bestenliste, mit in der die besten 3 Zeiten gespeichert werden und wie viele Bosse man geschafft hat in dieser Zeit, aber es gibt keine Online-Rangliste und dann damit fehlt so ein bisschen dieser ja besondere Reiz, den solche Boss-Rush-Modi bzw. Ranglisten ausmachen.
Ja, vor allem, ich hätte mich auch gern dann irgendwann mal verglichen mit Freunden, die das Spiel dann auch spielen, wie gut oder wie schlecht die sich dabei halt angestellt haben und das fehlt.
Ja, genau. Es gibt weder die Funktion, dass man mit Freunden sich da abgleicht, noch die Funktion, dass man mit weltweit, und da muss man halt dann im Endeffekt sich gegenseitige Zeit nennen oder muss an einer Konsole spielen. Und wenn man an einer Konsole spielt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, Namen einzutragen. Es wird einfach nur die Zeit gespeichert. Das heißt, man weiß gar nicht, wer diesen Rekord erzielt hat, falls verschiedene Personen das Spiel auf derselben Konsole spielen.
Genau.
Das ist halt ein bisschen schade.
Ja. Ja, das ist wirklich schade. Also da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Liebe gewünscht, die da hätte einfließen können. Aber jetzt mal abgesehen davon, finde ich die Collection eigentlich schon ziemlich cool. Auch was so Komfortfunktionen eingeht, die sie ja hinzugefügt haben. Was mit so dieser Grund ist, warum ich damals auch Super Bomberman 2 nie durchgespielt habe. Diese Spiele können nämlich schon mit der Zeit sehr anspruchsvoll werden. Und bei der Super Bomberman Collection hat man halt die Möglichkeit, das Geschehen um bis zu 30 Sekunden zurückzuspulen. Also wenn man jetzt irgendwie merkt, okay, hier hat man jetzt irgendwie Mist gebaut, ich fliege gleich in die Luft, komm, ich will jetzt das Level nicht von vorne machen und nicht hier wieder anfangen Power-Up zu sammeln, sondern einfach nochmal mit der Stärke, die ich hatte, dann eben weiterzumachen, dann spult man eben zurück. Und das habe ich auch relativ häufig gemacht tatsächlich, gerade in den späteren Levels, die dann manchmal doch was härter sein können, je nachdem, welche Gegner da halt rumlaufen und welche Power-Ups man halt gerade hat. Das hängt davon wirklich extrem ab. Aber so habe ich dann auch alle Spiele relativ schnell durchspielen können. Also ich glaube, so brauchte man für einen Spieldurchgang pro Spiel, sage ich mal, zwischen 1 bis 2 Stunden ungefähr.
Mhm. Könnte hinkommen, ja. Genau. Nee, ich finde es auch schön. Das sind so, manchmal muss ich sagen, das sind ja die Standards für solche Collectors mittlerweile, solche Komfortfunktionen. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendeine Komfortfunktion drin hat, die ungewöhnlich wäre für eine Collection. Ist nicht so. Das sind die Standard-Komfortfunktionen, die wir von allen Collections von Konami kennen.
Ja, man kann
jederzeit. Ist ja vollkommen in Ordnung.
Genau, man kann dann noch jederzeit speichern, man kann Spielstände laden. Also selbst wenn ihr das irgendwann mal unterbrechen müsst, die Konsole ausschalten wollt oder den PC, je nachdem, auf welchem System ihr es denn spielt, das kann man dann einfach machen.
Genau. Das sind halt so die, wie gesagt, Standard, aber das sind genau, es ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch sehr schön. Ich kann wirklich speichern und sagen, ich gehe jetzt aus dem Spiel raus, weil ich was anderes spielen will und dann habe ich wieder Bock und eine kurzweilige Runde und spiele nochmal ein bisschen weiter. Gerade dafür bietet es sich sehr an, für zwischendurch mal schnell ein bisschen spielen. Und da finde ich es halt super, dass wir dann Speicherstände setzen dürfen. Ja.
Ja. Was auch noch mit enthalten ist, ich meine, das haben wir ja schon angesprochen, sind dann eben die beiden Bomberman-Teile vom NES, vom Gameplay her sehr identisch, halt nur eben, ja, wie soll man sagen, marginaler als jetzt die Super Nintendo-Spiele, was die Technik angeht, was ja logisch ist, die Spiele sind ja dann zuweilen deutlich vorher erschienen. Ne, einige Jahre und daher ist das auch nicht schlimm, aber es ist halt cool, wenn man dann eben da auch nochmal so ein bisschen in den Anfängen herumspielen kann, habe ich auch gemacht, es ist ganz lustig, kann man machen, aber man merkt halt schon, dass dann bei den Super Bomberman Spielen die Entwickler halt verstanden haben, wie das Franchise dann tatsächlich funktioniert und die technischen Möglichkeiten von Nintendo 16-Bit-Konsole dann wirklich ausreizen.
Es ist ja auch der Grund, warum Bomberman 1 und 2 nur als Bonus und auch im Bonusbereich bewusst drinnen sind. Deswegen haben sie auch Super Bomberman Collection und nicht Bomberman Collection genannt. Sie wissen halt, dass Bomberman auch für viele das ist, was die Super Bomberman Spiele sind und nicht das, was die NES Spiele sind. Auch weil sie gerade in Europa und Nordamerika vor allem für Super Bomberman ist die Reihe halt einfach bekannt. Ich denke, die Mehrheit wird Bomberman vorher nicht so wahrgenommen haben und die ersten beiden Teile doch gar nicht gekannt haben vom NES, bzw. Famicom. Und ja, die Reihe hat sich halt eigentlich logisch entwickelt, was jetzt nicht in jeder Spielereihe gelungen ist, aber hier haben die Entwickler bei Hudson halt gezeigt, dass sie es geschafft haben, die Reihe sinnvoll weiterzuentwickeln. So ist dann vielleicht am besten genannt.
Ja, ich vergleiche es ein bisschen mit The Legend of Zelda und Metroid, wenn du dir die Super Nintendo-Ableger anguckst und siehst, wie die Reihe auf dem NES gestartet ist. Also da liegen wirklich Welten dazwischen. Ganz so krass ist es jetzt bei Super Bomberman nicht, aber es geht schon sehr in die Richtung.
Ja, das stimmt. Das liegt halt auch daran, dass Bomberman, also Super Bomberman, nicht so einen großen Unterschied hat, sage ich mal, im Gameplay wie Zelda oder Metroid. Die haben sich ja dann schon spürbarer entwickelt, auch wenn sie das grundlegende Gameplay natürlich beibehalten haben. Aber Bomberman ist näher am Original geblieben als jetzt Zelda und Bomberman. Wobei man bei Zelda sagen muss, es hat ja sowieso schon auf dem NES sich auch mit dem zweiten Teil nochmal eine komplett andere Richtung entwickelt gehabt.
Genau, da waren die ein bisschen experimentierfreudiger.
Da ist ja eh nochmal so dieser besondere Fall des zweiten Teils von Zelda. Bei Metroid hatte man den Gameboy-Teil als zweiten Teil, aber der war ja, mal abgesehen davon, dass ein Gameboy-Spiel war, war der schon dem ersten Teil sehr ähnlich.
Ja.
Ja.
Ja. Aber was ich halt noch ziemlich cool finde bei der Gestaltung der Collection, weil du switchst ja auf der Konsole oder im PC, ist egal auf welcher Plattform du spielst, ja von links nach rechts durch und wählst dann eben das entsprechende Spiel aus, das du eben spielen willst. Und dabei wird ja dann immer das Super Nintendo oder Super Famicom Modul dann eben angezeigt. Also egal auf welcher Plattform man unterwegs ist, selbst wenn ihr es auf der Xbox spielt oder auf der PlayStation, ihr seht dann wirklich das Super Nintendo Modul, da steht dann auch wirklich Nintendo drauf. Also das hat man da irgendwie anscheinend nicht nochmal irgendwie angepasst, weil das wird ja gerne bei solchen Kollektionen mal gemacht, dass die ursprüngliche Plattform da immer verschleiert wird bei solchen Geschichten, was ich irgendwie immer sehr schade finde, aber irgendwie immer dachte, okay, das wollen dann vielleicht die Konsolenhersteller nicht, also oder Nintendo will das halt vielleicht nicht, dass ihr Name dann auf anderen Plattformen erscheint, scheint hierbei jetzt irgendwie egal gewesen zu sein, offenbar. Und man kann ja dann auch die Spielverpackung sich angucken und auch die Spielanleitung, ne, die damals auch dabei lag. Ne? Also wirklich originalgetreu eingescannt, vielleicht nochmal so ein bisschen überarbeitet, damit das auch alles schön glatt aussieht. Aber finde ich auf jeden Fall sehr liebevoll gemacht.
Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Man kann tatsächlich die Anleitung auch, wenn man schon ein Spiel ausgewählt hat, im Menü des Spiels sozusagen, also nicht, wenn man im Spiel schon drinnen ist, sondern im Auswahlmenü des Spiels ist, gibt es die auch unten, wenn man den Modus auswählt, was man spielen will, ob man Boss Rush Modus oder Spiel spielen will. Da ist auch die Anleitung verlinkt immer.
Ja, das
Finde ich auch
eins,
sehr cool, weil da
ja.
stehen ja teilweise wirklich wichtige Infos drin. Man muss halt sagen, die Anleitung von Teil 4 und 5 gibt es nur auf Japanisch.
Genau, das wollte ich gerade dazu sagen. Da finde ich es ein bisschen schade, dass man die dann nicht nachträglich noch übersetzt hat. Aber da die Spiele ja sowieso alle sehr gleich funktionieren und die Steuerung wirklich in den Spielen identisch ist, braucht man die eigentlich nicht wirklich. Da guckt man halt vielleicht mal so rein, man stöbert ein bisschen, wenn man vielleicht ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren möchte oder solche Sachen. Aber so vom Gameplay her, nee, also das hat man irgendwann drin, dann braucht man das auch nicht mehr.
Ja, stimmt. Schön wäre es natürlich gewesen, auch weil es im vierten oder fünften Teil, wenn nicht sogar in beiden, in der Anleitung am Anfang einen kleinen Manga gibt. Aber der ist halt auch nur auf Japanisch, logischerweise. Ist halt, wie gesagt, ist vollkommen in Ordnung. Ich habe damit kein Problem, dass es das nur auf Japanisch ist, weil es ist halt, ja, ich glaube, das wäre eine Übersetzungsarbeit gewesen, die ein bisschen zu viel verlangt gewesen wäre. Sie haben ja den vierten und fünften Teil immerhin noch ein bisschen eingeenglischt, also dass du keine japanischen Schriftzeichen irgendwo hast und so.
Genau, also du hast dann wirklich die ganzen Menüstrukturen, die ja sowieso total rudimentär sind. Also du hast dann sowas wie Anzahl der Spieler, Passwort, dann Musikoption, ob du es jetzt in Stereo oder Mono hören willst, zum Beispiel. Ne? Die Sachen haben sie dann natürlich transkribiert und halt am Ende die ganzen Credits. Ja, aber das war dann, wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass die Credits vielleicht sogar auch schon auf Englisch im Original waren, das weiß ich tatsächlich gerade nicht.
Das kann sein, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf alle Fälle, sie haben halt so kleinere Anpassungen einfach vorgenommen. Ja.
Ja. Und dann gibt es als Bonus ja noch eine Jukebox, wo ihr dann auch die kompletten Soundtracks von den Spielen anhören könnt. Und der Soundtrack von den Spielen ist zum Teil wirklich gut, also da suppt man irgendwann
Ja.
auch mit. Und es gibt eine
Und man
ganze
kann sie
Menge
als Favorit.
Artworks.
Hä?
Und
Man
es gibt.
kann zur Jukebox, man kann Favoriten markieren. Und dann sogar eine eigene Playlist aus seinen Favoriten damit erstellen und die halt dann im Loop laufen lassen.
Ja, auch eine sehr, sehr schöne Sache.
Ja.
Und es gibt noch eine ganze Menge Artworks, die man sich zu den fünf Super Nintendo Spielen sich dann angucken kann.
Ja, über 200 müssten es sein.
Ja, also Nostalgiker und wer wirklich Bomberman-Fan ist, der kommt da sicherlich direkt auf seine Kosten.
Definitiv. Also ich bin da auch sehr angetan gewesen von den Artworks, weil da einige sehr lustige dabei sind. Man kann sehr gut so die Entwicklung des Spiels ein bisschen nachvollziehen anhand der Zeichnung einfach nur. Und das ist jetzt nicht so, dass da wirklich jedes kleine Ding drin wäre. Ein bisschen seltsam finde ich, dass man die Zeichnung nicht durchschalten kann, sondern man muss, wenn man in der Zeichnung drin ist, wieder rausgehen und die nächste auswählen.
Ja, genau.
Also man kann nicht mit Schultertasten oder so die durchscrollen. Das geht nicht, weil die Schultertasten hinten funktionieren gar nicht. Und L und R sind fürs Zoomen gedacht. Und das Steuerkreuz bewegt halt das Bild. Also das finde ich ein bisschen seltsam, weil nicht immer alle Tasten belegt sind. Da hätte man locker auch sagen können, okay, dann scrollt man auch durch die Bilder durch. Das geht halt nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil so muss ich jedes Mal aus dem Bild rausgehen, zum nächsten Bild gehen. Das ist halt ein bisschen mühsam. Ja.
Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Jetzt bin ich gar nicht sicher, wie das mit der Jukebox ist. Wenn die im Hintergrund läuft, kann man dann auch in die Artworks gehen und die Musik dabei weiter anhören, die dann
Boah,
läuft?
das kann ich dir gar nicht sagen. Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich nicht ausprobiert.
Ja, nee, weil ich hatte das nämlich das erste Mal überhaupt bei einer anderen Collection vor. Ich weiß gar nicht mehr, welche Collection das war. Ist aber nicht so lange her, muss letztes Jahr gewesen sein, wo das eben möglich war. Und das habe ich richtig gut gefunden. Weil das hat mir dann nochmal so einen Mehrwert gegeben, mich dann auch mit den Artworks intensiver zu beschäftigen. Weil wenn dann diese ganze Zeit diese Standardmusik läuft, da wird man irgendwann wahnsinnig, wenn man da lange Zeit
Ja.
verbringt. Und da ist es halt cooler, wenn man ein bisschen Abwechslung hätte.
Das stimmt. Also ich probiere es gerade aus. Ich habe die Jukebox gestartet, sobald ich aus der Jukebox rausgehe, in die Galerie reingehe und dann wieder zurück zur Jukebox, ist die Jukebox, läuft die Jukebox nicht mehr.
Ah, okay.
Ich habe jetzt kein. Da gehe ich von aus, nein, das geht leider nicht.
Sehr schade.
Ja.
No.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass wir verschiedene Regionen auswählen können im Menü. Wir können im Menü jederzeit zwischen Japan, USA und Europa wechseln.
Sofern vorhanden.
Sofern vorhanden. Wobei, nein, wir können jederzeit zwischen den dreien wechseln. Ich meine, grundsätzlich können wir zwischen denen wechseln im Menü, also in Optionen. Das beeinflusst ja auch die Sprache. Die Sprache bleibt ja sogar auf Deutsch. Aber das Modul ändert sich halt dann entsprechend, wenn vorhanden, wie gesagt. Wir haben halt bei, wenn wir USA auswählen oder Nordamerika, ich weiß gar nicht, was da steht. Ich glaube, USA steht da. Haben wir halt nur die ersten beiden Teile in klassischem US-Modul-Design, während 3, 4 und 5 halt in den Design von Japan, Europa ist, weil halt die Module in den USA sahen ja anders aus. Und Super Bomberman 3 ist halt in Europa erschienen, aber nicht in den USA. Das ist so, ja, was noch so eine Besonderheit ist, dass man da halt noch ein bisschen hin und her schalten kann, wenn man das möchte. Die Logos unterscheiden sich auch teilweise. Also vor allem USA zu den anderen beiden Regionen, muss man hier sagen. Das erste Super Bomberman Logo ist in den USA anders als in Europa und in Japan.
Mhm.
Ich wollte es nur erwähnen, weil das halt so eine kleine... Ja, so ein kleiner Bonus ist, sag ich mal.
Ja. Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, was denn eigentlich die inhaltlichen Änderungen sind, weil manchmal wurden ja dann bestimmte Charaktermodelle oder Texturen dann auch nochmal angepasst. Aber ich glaube, der einzige Unterschied dürfte darin liegen, dass ja damals halt die europäischen Versionen mit 50 Hertz und die anderen Versionen ja mit 60 Hertz liefen.
Ich glaube nicht mal das ist das. Ich glaube, das ist wirklich nur, dass sich die Module, Handbücher und Logos unterschiedlich aussehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil die gespeicherten Daten, die man hat, unterscheiden sich zwischen Japan und USA, Europa. Das heißt, wenn ich die US-Version aktiviere und in das Spiel reingehe, dann habe ich meine gespeicherten Daten von meiner europäischen Version, die sind drinnen. Also ich kann mit der US-Version meine europäischen Daten laden.
Mhm.
Das geht mit der japanischen Version nicht. Warum auch immer. Das ist, ich glaube nicht, dass die da wirklich zwischen PAL, NTSC und so weiter unterscheiden. Ich denke, das ist immer das identische Spiel, nur aus irgendeinem Grund sind die Speicherdaten zwischen Japan, USA, Europa getrennt.
Okay.
Ja, und ansonsten ist es immer das identische Spiel, da gibt es keinen Unterschied in der Version oder sonst irgendwas. Das sind immer diese Anpassungen, diese portierte Version für das hier. Deswegen ist es ja eigentlich so ein Sache, sag ich mal, die nicht viel Sinn macht, das zu wechseln, weil wenn du die Verpackungen auswählst, um dir die anzuschauen, kannst du auf Tastendruck eh zwischen den verschiedenen Länderversionen hin und her wechseln.
Mhm.
Ja, deswegen brauchst du im Endeffekt nicht diese Version zu ändern, um dir die Verpackungen aller Spiele anschauen zu können. Der Hauptunterschied ist wirklich, dass im Menü dann das passende Modul zu deiner Region erscheint. Wie gesagt, das unterscheidet sich eh nur bei den ersten beiden Teilen zwischen USA und den anderen beiden Regionen. Also, wie gesagt, keine Ahnung, was da der genaue Unterschied ist. Ja.
Okay.
Und dann, die Sprache können wir übrigens getrennt entscheiden. Die hängt nicht davon ab, welche Länderversion wir wählen. Die Sprache ist eine eigene Auswahloption. Wir können also die Japan-Version aktivieren und trotzdem deutsche Texte im Menü haben.
Mhm.
Ja. Ja, und zuletzt, was noch vielleicht erwähnt werden sollte, es gibt GameShare. Also GameShare funktioniert auch. Wir können also, wenn wir mit nebeneinander sitzen, wir können über GameShare tatsächlich das Spiel zu zweit spielen. Das funktioniert. Ich weiß gar nicht, muss man für GameShare? Nee, für GameShare kann man auch online spielen tatsächlich. Oder?
Das
logisch, GameShare funktioniert ja auch, wenn du nicht in einem Raum sitzt. Das geht ja.
Das kann so sein. Das geht dann aber, glaube ich, nur für die Switch 2 Version, ne?
Ja, weil man braucht, also es gibt die Möglichkeit, GameShare, ich mache das gerade an, GameShare lokal, dafür muss man im Umkreis von 2 bis 3 Metern sein, zueinander. Da geht es dann, denke ich mal, zwischen allen Versionen. Übrigens, jeder Spieler braucht ein eigenes, eine Kopie des Spiels. Und dann gibt es noch die GameShare-Funktion mit GameChat Und diese Version, die funktioniert dann, denke ich mal, übers Internet, weil man kann ja Game Chat übers Internet nutzen. Also haben wir doch die Möglichkeit, das Spiel über Internet zu spielen, eben mit dem Game Share Game Chat. Es gibt die Online-Funktion. Halt über Game Share.
Okay.
Das müsste man mal ausprobieren. Habe ich jetzt gar nicht so bedacht gehabt. Also, da haben wir jetzt vielleicht am Anfang falsch erklärt. Das hat keinen Einfluss auf die Online, auf die Rangliste vom Boss Rush Modus. Aber eventuell lässt sich darüber das Spiel tatsächlich, wenn jeder Spieler natürlich sein eigenes Spiel besitzt, das Spiel auch mit mehreren Spielen. Also im Vierspieler-Modus bei mehr Multiplayer oder halt mit zwei Spielern die Kampagne. Vier Spieler sage ich deshalb, weil hier steht ganz klar dabei, dass bis zu vier Spieler über nee, bis zu vier Spieler können gemeinsam eine Kopie des Spiels nutzen.
Ja, also ich kann jetzt auch mal die Informationen von der Nintendo-Website zur Nintendo Switch 2 Edition zitieren. Und hier steht, dieser Titel unterstützt Game Share, sodass du mit Spielern spielen kannst, die dieses Spiel nicht besitzen. Erlebe
Ja.
gemeinsam Spielspaß über Game Chat online oder lokale Verbindungen. Das Spiel unterstützt zudem 4K für verbesserte Grafik. Gut, ob ich jetzt diese Grafik bei 16-Bit-Spielen in 4K brauche, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall kann man mit der Switch 2 Edition dann offenbar auch online spielen.
Anscheinend über Gameshare halt, ja,
Ja.
ganz genau. Ja.
Genau, dazu
Ja,
muss
das
ich
ist dann
halt,
interessant.
genau, dazu muss ich halt sagen, ich kann halt nur aus der Perspektive der PC-Version sprechen, weil das ist die Version, die ich halt gespielt habe und ich werde mir ja Super Bomberman Collection in der Nintendo Switch 2 Edition auch noch bestellen, beziehungsweise die ist schon physisch bestellt, vorbestellt, die kommt allerdings, wie wir anfangs schon gesagt haben, erst Anfang August raus. Und ja, dementsprechend muss ich dann noch warten. Aber dann können wir beide ja das Ganze mal probieren, online zu spielen. Obwohl, das
Ja,
müsste ja jetzt
dann
gehen,
müssen
weil
wir
du
dann.
hast das Spiel ja anscheinend.
Ich habe das Spiel auf der Switch, ganz
Ja.
genau. Müssen wir dann unbedingt mal ausprobieren, und da werden wir dann bestimmt in irgendeinem künftigen Podcast mal ein Update zu geben. Wenn ihr das schon wisst, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, aber hier müssen wir unsere Aussage, es gibt keinen Online-Modus, ein bisschen revidieren. Das trifft tatsächlich auf die anderen Versionen. Ich weiß nicht, wie es auf der PlayStation und der Xbox ist tatsächlich. Können wir jetzt nicht sagen. Würde mich aber überraschen, wenn sie da einen Online-Mehrspieler-Modus einbauen. Der auf dem PC nicht vorhanden ist. Ich bin auch gerade auf der Xbox-Seite, da steht wirklich nur lokaler Multiplayer.
Ja.
Ja. Finde ich jetzt ein bisschen interessant, dass dank der Game Share-Funktion von Nintendo umgangen wird, dass das Spiel keinen eigenen Multiplayer-Modus hat.
Ja.
Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert, weil das würde natürlich dann den fehlenden Mehrspieler-Modus, also Online-Modus, ausgleichen.
Ja, wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren, Alex.
Ja, definitiv. Gut, ja, was gibt's noch zum Spiel zu sagen?
Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgegrast, was wir sagen könnten an Informationen.
Ich glaube auch.
Ja, kommen wir noch mal zu
Also
einem
mir wird zum.
Fazit.
Ja, würde ich auch sagen. Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
Du hast das Wort, Alex.
Okay, also ich habe mich sehr gefreut, als sie die Super Bomberman Collection angekündigt haben. Ich war da auch sehr überrascht von, weil ich Bomberman mag. Ich habe die immer gerne gespielt, gerade im Mehrspielermodus waren die immer sehr spaßig. Ich mag die Collection, ich finde die Collection ist sehr gut geworden. Die fünf Bomberman-Spiele sind halt spaßig, wie erwartet. Die beiden NES-Spiele als Bonus nehme ich mit, sage ich mal so, ich werde sie nicht so viel spielen. Aber vielleicht auch mal irgendwann beenden, weiß ich noch nicht. Sind ja nicht so lang. Nee, aber ist eine schöne Sache. Besonders über die Mehrspieler freue ich mich halt hier, weil ich Bomberman immer als Partyspiel auch ein bisschen genutzt habe. Aber auch die Kampagnen und nö. Ich finde es ist eine sehr schöne Sammlung und für Bomberman-Fans ist es super, dass die Spiele damit so wieder verfügbar sind.
Ja. Also da schließe ich mich dir an. Also ich wollte ja sowieso irgendwann mal meine Super Nintendo Kollektion um die Super Bomberman Spiele erweitern. Nur man zahlt für diese Spiele inzwischen verdammt viel Geld und das hätte ich mir dann direkt doppelt und dreifach überlegen müssen, ob ich das wirklich will. Und so bekomme ich eine verhältnismäßig günstige Möglichkeit, diese Spiele dann gebündelt mir ins Regal stellen zu können. Also die physische Version, die kostet natürlich gleich doppelt so viel wie die digitale Version. Also die digitale Version kostet, glaube ich, für die Switch 1 20 Euro, für die Switch 2 25 Euro. Aber wie ich finde, absolut günstiger Preis, so das, was man geboten bekommt, weil man muss bedenken, man bekommt 5 bzw. 7 Spiele. Also man zahlt dann für die Spiele, wenn wir jetzt von der Switch 2-Version ausgeben, so 3 bis 5 € pro Titel, und das ist vollkommen in Ordnung für das, was man da geboten bekommt. Also es sind tolle Spiele, sie sind actionreich, teilweise wirklich sehr herausfordernd. Sie entwickeln sich peu à peu weiter, eher im Detail, aber trotzdem merklich. Hat mir super gefallen, und ich werde bestimmt den fünften Teil jetzt auch noch ein paar Mal durchspielen, um da auch die letzten Level zu sehen. Ja, deswegen von mir aus definitiv Daumen hoch, eine klare Empfehlung.
Ja, verstehe ich vollkommen, ja. Und wie gesagt, der Preis, musst du mir mal zustimmen, dir jetzt zustimmen, der Preis, der ist halt, finde ich, super für die Collection. Man muss ja sagen, das hat ja Konami bisher immer gehabt, die Collection-Preise waren eigentlich immer fair. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, als Entwickler war Red Art Games mit beteiligt an dem Ganzen, die ja das Ganze jetzt auch als physische Version dann veröffentlichen.
Ob sie mit dran entwickelt haben, weiß ich nicht. Sie bringen auf jeden Fall in Europa exklusiv zum Beispiel die Switch 2 Edition physisch raus.
Ja, also sie stehen tatsächlich zum Beispiel auf der Xbox-Seite, aber auch bei anderen Webseiten als Entwickler mit dabei.
Ja, dann wird's vermutlich auch stimmen.
Ja. Genau. Ja, ansonsten, übrigens, um noch was zu sagen, die physische Version erscheint am 28. August, um es mal jetzt, weil ich das Datum gerade vor mir sehe, dachte ich erwähne es nochmal genau, wann es denn ganz genau ist.
Ja, und falls irgendwie
Ja.
einer das Spiel dann wirklich physisch hier in Europa für die Switch 2 haben will, dann muss man eben über den Shop von Red Art Games gehen, weil die kann man nirgendwo anders dann bestellen. Falls jemand von euch den Shop noch nicht kennt, der ist wirklich vertrauenswürdig. Also ich habe da auch letztes Jahr mir von Romancing Saga Minstrel Song die International Version für die PlayStation 5 darüber bestellt, in so einer, ja, Deluxe Edition, die so ein bisschen aussah wie eine damalige PlayStation 2-Packung. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Und die kam auch wirklich zum Release oder sogar 1, 2 Tage vor Release bei mir an. War überhaupt kein Problem. Falls ihr da nicht bestellen wollt, ihr hättet auch eine Möglichkeit, das vermutlich inhaltsgleiche Spiel auch aus Nordamerika zu bestellen. Und da wäre der Verkäufer, das müsste Video Games Plus sein, habe ich ebenfalls schon bestellt. Auch ein sehr vertrauenswürdiger Händler, kann ich ebenfalls nur empfehlen. Und ich glaube sogar, da ist ab 75 kanadische Dollar sogar der Versand frei.
Also gibt es ein paar Optionen, um an das Ganze ranzukommen.
Genau, und wie gesagt, wem das nicht wichtig ist, jetzt eine physische Version haben zu wollen und die Titel jetzt einfach spielen will und eine digitale Version reicht, die sind ja ab sofort schon verfügbar und kann man auch nichts mit falsch machen.
Genau. Da hat man das Spiel und mit allen Inhalten. Die physische Version ist halt ein Sammlerding, muss
Ganz
man
genau.
einfach so sagen. Gut. Damit würde ich sagen, sind wir durch mit dem Thema für heute, oder?
Ganz genau. Und falls ihr da draußen irgendwelche Fragen zu Super Bomberman Collection habt, dann ab damit in die Kommentare. Wir werden mit euch gerne darüber diskutieren. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Aspekt, den wir jetzt nicht angesprochen haben. Dann können wir das da gerne in der Nachbesprechung nachholen.
Ja, vielleicht hat ja auch jemand von euch schon Erfahrung mit dem GameShare und kann uns da aufklären, was, wie das genau ist und ob das denn auch so funktioniert, wie wir es uns jetzt vorstellen, dass das so also ein Ersatz für einen Online-Modus sein kann. Ja.
Genau. Ja,
Gut,
aber da wir mit dem
dann.
Thema durch sind, würde ich mal sagen, leiten wir über zu unserem obligatorischen Teil. Was hast du letzte Woche gespielt, Alex?
Ja, ich habe vor allem Animal Crossing noch weitergespielt in der Switch
Yay.
2 Edition. Ist halt Animal Crossing. Ich glaube, da brauche ich nicht so viel zu sagen. Jeder kennt Animal Crossing und weiß, was es ist. Also zumindest fast jeder. Weil die meisten Switch-Fans und ihr da draußen solltet das mitbekommen haben. Ja, ist halt in der Switch-Tradition genauso, ja, wie halt die anderen. Nur mit die neuen Inhalte sind ja vorwiegend durch das Update dazu gekommen. Und dann habe ich noch das vielleicht nicht so bekannte jedem Spiel Under the Island gespielt. Das ist ein, ja, ich würde es Zelda-like einfach sagen. Von einem deutschen kleinen Studio. Das ist eine sehr große Hommage an die SNES-Spiele 1990er Jahre. Man spielt Nia, die mit ihren Eltern auf eine Insel zieht für ein Jahr, und darüber ist die Teenagerin auch nicht sonderlich erfreut, weil die Insel auch abgelegen ist und die nächsten 3 Monate durch eine Sturmsaison, die jedes Jahr ist, wird auch kein Kontakt zur Außenwelt bestehen von der Insel aus. Und schon an dem ersten Tag, als sie auf der Insel umsieht, trifft sie dann auf einen Gleichaltriges, die sie dann auf der Insel ein bisschen rumführt, und sie kommt zu dem Dorfaltar, der nicht berührt werden darf. Natürlich, hier berührt ihn, sie fallen runter, treffen auf ein seltsames Wesen und erfahren, dass die Insel unterzugehen droht. Es ist jetzt unsere Aufgabe, die 4 Zahnräder zu finden, um die Insel zu retten. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet? Insel erkunden, aus dieser Top-Down-Sicht, die man von den alten 2D-Zelda-Spielen kennt. Dungeons bestreiten, Rätsel lösen, und diese Zahnräder finden. Statt einem Schwert tragen wir halt einen Hockeyschläger. Und ja, sammeln Herzmünzen, die wir gegen weitere Herzen eintauschen können, wenn wir 4 Stück davon haben. Kriegen neue Items, einige sehr kreative, wie ich finde. Und die Rätsel sind auch sehr gut gelungen. Ich sag nur, wenn du die Schaufel hast, dann kannst du dich darauf freuen, dass du als Rätsel, um weiterzukommen, auf einmal Nonogramme lösen darfst.
Ah, oh, sehr cool.
Indem du halt mit der Schaufel an den Stellen, an denen die Felder müssen, Löcher gräbst. Fand ich sehr amüsant. Nee, ist ein sehr schönes Spiel. Das sieht auch schick aus. Hat einen tollen Soundtrack. Da ist unter anderem die Komponistin von Terranigma dran beteiligt. An dem Soundtrack. Dann der Komponist von Born of Bread heißt, glaube ich. Dieses Paper Mario mit dem Brot. Und von Chained Echoes, der Komponist. Die drei sind da für den Soundtrack verantwortlich. Das Spiel, wie gesagt, ist ein kleines Indie-Studio aus Deutschland. Das sind Gründer von dem Studio sind Johannes und Simone Grünewald, die früher an der Deponia-Reihe gearbeitet haben für die Dalek.
Ah, alles namhafte Namen.
Ja, genau. Also würde ich, also zumindest im Deutschen sind die sehr bekannt. Sind auch nicht sehr viele Entwickler. Ich glaube, 4 oder 5 Leute sind es, die das Spiel entwickelt haben. Und sieht wirklich schick aus, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel, kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viel es kostet. Ich glaube, irgendwas um die 20 standardmäßig, aber ich will es jetzt nicht beschwören. Ich weiß es gerade nicht 100%. Müsste ich nachschauen. Müsste es für ein PC und die Switch geben? Nee, ich glaube auch für Xbox und PlayStation müsste es sogar auch geben. Also für alle Systeme gibt es das. Ja, genau, kostet 19,99 €. Bis zum 3. März gibt es das sogar noch mit Rabatt für 16,99 €.
Ich habe mir da gerade auch auf Steam Screenshots und Videos so angesehen, und das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, das Spiel. Du hast mir jetzt richtig Laune drauf gemacht. Es erinnert mich auch so ein bisschen an Reverie, was ja auch so eine Hommage an Zelda und Earthbound war. Und kommt mir so ein bisschen bekannt vor daher, und ich habe da irgendwie Lust, das jetzt mal zu spielen. Also mal gucken, vielleicht hole ich
Ja.
das demnächst auch noch nach.
Ja. Sie haben auch einige sehr schöne Verweise auf, sagen wir mal, popkulturelle Sachen wie Videospiele oder Anime und sowas drin im Spiel. Ja.
Ja, genau, bin ich, glaube ich, genau die Zielgruppe für.
Ich glaube auch. Also ich glaube, das Spiel wird dir gefallen.
Ja,
Ja.
dann werde ich das gleich mal auf meine Wunschliste bei Steam setzen, und dann gucke ich mal, dass ich das dann auf irgendeiner Plattform, die ich habe, dann nachholen kann demnächst.
Ja. Ja, das war aber alles, was ich die Woche jetzt gespielt habe. Jetzt darfst du dich vielleicht mal äußern, was du denn so gespielt hast.
Ja, was ich diese Woche gespielt habe, gar nicht mal, obwohl ich habe doch schon ein bisschen gespielt. Also nachdem ich ja erst letztens Trails in the Sky First Chapter Remake dann noch über 100 Stunden endlich mal durchgespielt hatte, und ich echt mal froh war, dass ich dieses Mammutprojekt dann hinter mich gebracht habe. Also das Spiel ist eigentlich nicht so lang. Also wenn man jetzt einfach nur durchs Spiel läuft, kommt man auch in der Hälfte der Zeit durch. Aber wenn man wirklich mit jeder Figur in diesem Spiel reden will, immer wenn die was Neues zu sagen hat und das bei jeder Figur macht, ja, dann kommen gut und gerne noch mal 50 Stunden oben drauf. Aber hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und danach habe ich gesagt, ich möchte jetzt nochmal irgendwie was anderes spielen und habe mir gedacht, hey, ich habe ja Judgment seit ein paar Jahren in der Mache. Bring doch Judgment auch mal zu einem Ende. Und da habe ich zumindest jetzt mal so ein, zwei Kapitel weitergespielt. Bin jetzt so bei 70 Spielstunden, also beim ersten Teil der Judgment-Reihe, die ja bislang nur auf zwei Teile kommt. Und ja, da hoffe ich auch mal, dass ich in den nächsten Wochen da dann auch mal das Ganze abschließe. Ja, und ansonsten, ich spiele aktuell Assassin's Creed Syndicate und ich muss tatsächlich sagen, ich habe das erste Mal seit Assassin's Creed 2 mal wieder Spaß mit Assassin's Creed.
Ja, leider war das das Spiel, zu dem bei mir die Ermüdung eingetreten ist, nachdem ich davor alle Teile immer gespielt hatte, mit Begeisterung. Deswegen ist es eins der Spiele, ich habe es nie beendet, leider.
Oha.
Es ist ein gutes Spiel, aber es war für mich dann zu dem Zeitpunkt, war für mich dann wirklich so, jetzt ist es doch ein bisschen zu viel Assassin's Creed geworden. Und ich glaube auch nach dem Spiel kam dann sogar, nee, danach kam noch Unity raus, meine ich, oder?
Ne, Unity war schon davor.
Davor, genau, ja gut. Dann war nämlich danach die Pause. Dann hat mich danach mich erst wieder. Origins hat mich auch nicht 100% gepackt gehabt, aber noch mal mehr. Dann hat mich erst wieder Odyssey so richtig gepackt bei Assassin's Creed.
Ja, also ich muss ja sagen, von der ganzen Erzählung her, ganz ehrlich, das hatte ich aber schon bei den vorherigen Assassin's Creed-Teilen. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Autoren der Assassin's Creed-Reihe eigentlich keine Ahnung haben, wie sie ihr Spiel erzählen wollen oder erzählen sollten. Und da muss ich halt sagen, das ist auch bei Syndicate nicht anders. Aber bei Syndicate finde ich das Gameplay an sich halt schon ein bisschen besser. Alleine, dass du halt mit einer Kutsche durch die Stadt rasen kannst und du einfach schneller von A nach B kommst und diesen, ja, Greifhaken oder Fanghaken oder auch wie immer er heißt hast, um dich einfach an Häuserwänden hochzuziehen. Ey, du sparst dadurch so viel Zeit, es geht so viel schneller vom Gameplay her und das finde ich halt irgendwie total super und deswegen habe ich da richtig Bock drauf, das auch weiterzuspielen. Ich war auch zwischenzeitlich im Überlegen, ob ich mir den Season Pass von dem Spiel kaufe, als er mal im Angebot war für 8 Euro. Mittlerweile kostet er wieder 30, dafür hole ich ihn nicht. Aber da gibt es ja diesen Jack the Ripper DLC und Jack the Ripper finde ich sowieso eine interessante historische Figur. Hätte ich halt gerne noch gespielt oder will ich gerne noch spielen, aber nicht für 30 Euro.
Nee, kann ich verstehen, aber der DLC, der ist schon nicht schlecht, also das kann ich sagen.
Okay, weil bei der PlayStation 4-Version war ja in dieser Deluxe Edition oder wie die auch immer heißt, die ich damals gekauft hatte, war ja auch diese Questreihe dabei, das Geheimnis von Darwin und Dickens oder irgendwie sowas.
Genau, ja, irgendwie so.
Ja, ganz ehrlich, unfassbar schlecht geschrieben und
Also, man muss sagen, vom Geschriebenen her darfst du bei Assassin's Creed über die meisten, also sagen wir so, gerade über die mittleren Teile, sage ich mal. Alles nach zwei, will nicht behaupten, dass zwei der bestgeschriebene Teil
aber
ist,
besser.
bis so, ja, war definitiv noch besser. Die Trilogie um Ezio war noch gut. Auch Brotherhood und Revelations waren noch besser. Aber da kam schon der langsame Abstieg. Gerade mit Revelations hat man das schon gemerkt. Danach, finde ich, wurde es erzählerisch schwach in der Reihe. Und hat sich erst wieder mit Origins Odyssey so gefangen.
Ja, da bin ich mal gespannt, weil die stehen ja dann auch noch irgendwann auf der Reihe. Ich bin die ja seit, wie du weißt, seit ein paar Jahren am Nachholen. Und ich meine, ich habe die am Anfang ja vor allem gerne wegen der Gegenwartsgeschichte gespielt. Und ich meine, die Gegenwartsgeschichte ist nach Assassin's Creed 3, ohne zu sagen, was da jetzt passiert, weil vielleicht gibt es ja noch Leute, die das noch spielen wollen. Da muss ich sagen, da haben sie sich was erlaubt, was sie sich vielleicht nicht hätten erlauben sollen. Und damit ist die ganze Gegenwartsgeschichte für mich halt gestorben. Und mittlerweile hast du ja bei dieser ganzen Gegenwartsgeschichte, zumindest bis zum Zeitpunkt Syndicate, wo ich bin. Ich glaube, später gibt es auch wieder ein paar Gameplay-Passagen in späteren Teilen. Aber du hast jetzt ja eigentlich nur noch Videosequenzen und sie konzentrieren sich dann wirklich halt auf die Vergangenheit. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, nachdem sie sich halt mit dem dritten Teil da was erlaubt haben. Aber ja.
Ja, mit Origins wird der Gegenwartsteil wieder ein bisschen besser, sage ich direkt. Auch erzählerisch besser. Ob er jetzt überragend wird, überlasse ich mal dir die Entscheidung.
Ja, das würd ich auch gerne ganz unbefleckt dann auch
Ja,
noch
deswegen, es musst du
mir
selbst
anschauen.
entscheiden. Aber Ja, wie gesagt, meiner Meinung nach wurde Assassin's Creed mit mit Up Origins wieder stärker. Und hat so ein paar der Schwächen, die Reihe leider nach der Ezio-Trilogie hatte, ein bisschen wieder ausgeglichen. Ist ja auch gameplaymäßig nochmal was ganz anderes. Du kriegst ja dann wirklich große Rollenspiele. Ich meine, ich habe in Odyssey, keine Ahnung, über 100 Stunden irgendwie reingesteckt oder so.
Ja.
Natürlich mit DLCs und so weiter und so fort. Also aber da kannst du echt viel Zeit rein versenken, gerade in Odyssey, weil die Welt ja auch noch so riesig ist.
Ja.
Ja. Aber wir wollen hier keinen Assassin's Creed Podcast jetzt draus machen,
Nee, auf keinen
also.
Fall. Das machen wir ein anderes Mal. Wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal einen gehabt.
Ja, ich glaube schon.
Ja. Ansonsten habe ich jetzt, also über eine Tatsache, dass ich halt jetzt mal die Virtual Boy Spiele gespielt habe, über die reden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch mal intensiver. Das möchte ich jetzt nicht auspacken, weil das würde zu lange dauern. Ansonsten habe ich diese Woche eigentlich nur noch God of War, Sons of Sparta oder Sparta müsste man ja dann eher im Englischen sagen.
Ja, ich hab's auch, aber hab's noch nicht gespielt.
Ja, ich habe jetzt so zwei, ja, sagen wir mal so 1,5 Stunden heute Morgen mal gespielt, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist dann halt schon eher so ein Metroidvania-like, wie man es halt schon von halt God of War und God of War Ragnarok her kennt. Also nicht so Hack-and-Slay-mäßig wie die früheren Teile, sondern wirklich eben so Action-Adventure-mäßig. Ja, sieht ganz okay aus, ist auch sogar, was mich überrascht hat, tatsächlich auch synchronisiert auf Deutsch. Finde ich cool. Ja, aber wird sich zeigen, wie ich es dann in den nächsten Stunden dann noch finden werde. Scheint größer zu sein, als man vielleicht denkt am Anfang. Aber das sehe ich dann mal, wenn ich es dann durchhabe, demnächst irgendwann.
Ja.
Ja, und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts mehr gespielt.
Ja, okay. Ja, dann sind wir ja für heute durch
Ja, würde ich auch
mit dem
sagen.
Podcast.
Dann erst einmal vielen Dank bei dir, Alex, dass wir heute das Thema zur der Super Bomberman Collection aufnehmen konnten. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen.
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ist ja auch ein sehr schönes Thema gewesen und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß mit dem Thema und dem Podcast.
Genau, und das hoffe ich natürlich auch. In der nächsten Woche wissen wir tatsächlich noch nicht, über welches Thema wir da sprechen werden. Also seid gespannt, wird aber mit Sicherheit ein Thema sein, das euch als Nintendo-Fan sicherlich interessieren wird.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis denne. Tschüss.